Was wäre dir lieber? Eine Meile barfuß über Legosteine zu laufen oder dir ein Tattoo innen aufs Augenlid machen zu lassen?
Das ist doch beides völlig krank.
Olivers Worte sind vor Müdigkeit verwaschen. Darum geht's ja gerade. Also, entscheide dich, ohne lange nachzudenken. Althea gibt sich alle Mühe, Oliver wachzuhalten, bis sie bei ihm zu Hause sind. Die Seitenfenster sind heruntergekurbelt, bissige Märzluft peitscht durch den Wagen und lässt Altheas blonde Haare wie ein paar angriffslustige Flügel um ihr Gesicht flattern. Er denkt an die zarte Haut unter seinen Fußsohlen und verzieht das Gesicht.
Das Tattoo. Ich nehme lieber das Tattoo.
Altheas Wettlauf gegen die Zeit kann nicht verhindern, was gleich passiert, aber sie fährt trotzdem, als hinge ihr Leben davon ab.
Gleich sind wir da, sagt sie. Sei still, sagt er. Lass mich schlafen.
In wenigen Minuten wird er eingeschlafen sein. Ganz gleich wo. Am liebsten natürlich zu Hause im Bett, aber der Beifahrersitz im Toyota seiner besten Freundin wäre nun auch nicht das Schlimmste.
Ich bin so müde, sagt er.
Ich weiß. Oliver öffnet den Reißverschluss seiner Jeans, hebt die Hüften vom Sitz und ruckelt so lange hin und her, bis ihm die Hose auf die Knöchel rutscht. Er trägt seine kirschroten Lieblingsboxershorts, und ihr Anblick wirkt kurzzeitig erheiternd.
»Stimmt was nicht mit deiner Hose?«, fragt sie.
»Ich will schon mal möglichst viele Hindernisse aus dem Weg räumen.«
»Du hättest erst die Schuhe ausziehen sollen.«
»Scheiße.«
Kraftlos strampelt er mit den Füßen, die sich aber nur noch weiter im Jeansstoff verfangen. Er stößt ein verärgertes Grunzen aus.
»Lass es doch einfach«, sagt Althea. »Ich mach das, wenn wir da sind.«
Ihr zuliebe setzt sich Oliver wieder aufrechter hin.
Ich habe auch was für dich.
Lass hören.
Was wäre dir lieber?
Sein Kopf kippt nach vorn.
Was wäre dir lieber?
Sie boxt ihn gegen den Arm.
Oliver! Ja, schon gut.
Sie rollt die Einfahrt vor seinem Haus hinauf.
Eigenhändig einen Hundewelpen umzubringen?
Du meinst... Erwürgen? Fragt Althea, während sie den Motor abstellt und ihren Sicherheitsgurt öffnet.
Egal. Von mir aus auch ertränken.
Oliver tastet nach dem Verschluss an seinem Gurt. Althea kommt zu ihm herum und kauert sich vor die offene Tür. Unter der zusammengeschobenen Jeans tastet sie nach seinen Schnürsenkeln, bindet sie auf und zieht ihm die Schuhe aus.
Alles klar.
Sie tätschelt ihm den Knöchel. Oliver steigt in Socken und Unterhose aus dem Wagen.
Das Outfit sollten wir uns merken, sagt sie. Ein echter Knaller.
Während sie die Verandastufen hinaufgehen, kramt Oliver den Schlüssel hervor. Auf der anderen Straßenseite fegt Mrs. Parker, ihre ältliche Nachbarin, in einem dunkelblauen Stepphausmantel den Gehweg und mustert den hosenlosen Oliver mit unverhülltem Interesse. Seine Hand wackelt vor dem Schlüsselloch.
Guckt sie zu mir rüber?
Lass sie doch glotzen, die neugierige Ziege. Althea entwindet ihm sanft den Schlüssel und schließt selbst auf.
Was ist denn nun meine Alternative? Zu den Welpen?
Nebeneinander steigen sie die Treppe hinauf. Er stützt sich jetzt schwer auf sie. Sie führt ihn in sein Zimmer, schlägt die Daunendecke zurück und bringt ihn ins Bett.
Oder irgendeinen Menschen mit einem Präzisionsgewehr aus einer Meile Entfernung zu erschießen, schließt er.
Dazwischen habe ich die Wahl, einen Welpen zu ertränken oder einen Fremden zu erschießen, den ich nicht mal sehen kann? Er spürt ihr Gewicht neben sich auf dem Bett, ihre kühle Hand auf seinem fieberheißen Gesicht, während sie über seine hypothetische Frage nachdenkt.
Was wäre dir?
Nicht mal den Satz kann er noch zu Ende bringen. Wenn er aufwacht, wann immer er aufwacht, wird es sich so anfühlen, als läge zwischen diesem und dem nächsten Moment nur ein unsicherer Sprung. Und dann kommt wieder diese Panik, im Schlaf etwas Wichtiges versäumt zu haben. Eine Abschlussprüfung, eine Geburtstagsfeier, ein Fußballspiel auf der Stürmerposition. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm, das ist sicher. Denn eigentlich hätte es nicht noch einmal passieren dürfen.
Ist es nun aber doch.
Ich sag's dir, wenn du aufwachst. Merk dir, wo wir stehen geblieben sind, flüstert sie. Und dann ist er weg. Ein Tag vergeht, dann noch einer und noch einer. Jeden Morgen, wenn Althea auf dem Weg zur Schule bei Oliver vorbeikommt, fährt sie etwas langsamer. Sie rechnet nicht damit, dass er vor dem Haus auf sie wartet, hofft es aber trotzdem. Nachts kann sie nicht schlafen und in der Schule fallen ihr die Augen zu, trotz der allgegenwärtigen Thermoskanne Kaffee. Das Mittagessen nimmt sie in ihrem Auto ein, die Beine auf der hinteren Sitzbank ausgestreckt, den Rücken an die Tür gelehnt, als läge sie auf dem Sofa in ihrem Keller, Nur, dass sie hier aus dem Fenster starrt, statt auf den Fernseher. Niemand sucht nach ihr. Nicht, dass sie sonst keine Freunde hätte, aber es sind doch eher Olivers als ihre. Sie findet es ungerecht, dass gerade derjenige, der viel besser dafür gerüstet wäre, ohne den anderen auszukommen, nie dazu gezwungen ist. Nach der Schule fährt sie nach Hause und backt Zitronenschnitten. Backen lenkt sie ab. Abends macht sie sich lustlos an die Mathe- und Chemiehausaufgaben, tut immer nur gerade so viel wie unbedingt nötig und schiebt dann rasch die Bücher beiseite, um ihr Skizzenbuch hervorzuholen. Wie zum Beweis, dass sie sich auch allein beschäftigen kann, zeichnet sie eifrig vor sich hin, bis sie überzeugt ist, die Zeit vergessen zu haben, und füllt dabei Seite um Seite mit den Dinosauriern, die sie oft in ihren Träumen sieht. Sie sind schon öfter voneinander getrennt gewesen, aber diesmal fühlt es sich anders an. Nicht wie früher, als sie noch regelmäßig zu Zwangsbesuchen bei ihrer Mutter geschickt wurde, nach Philadelphia, Chicago oder Denver oder an einen der vielen anderen Orte, an denen Alice gewohnt hatte, seit sie aus Wilmington fortgegangen war. Auch damals hatte Althea Oliver vermisst, auf kindliche Art und Weise. Sie hatte ihren gemeinsamen Alltag vermisst, ihre Spiele und die ungezwungene Vertrautheit. Die Veränderung war im letzten Oktober eingetreten, als Garth, Altheas Vater, zu einer Tagung verreist war und Althea auf Olivers Drängen hin eine Party gegeben hatte. Ein vergeblicher Versuch, sie zu mehr Geselligkeit zu ermuntern. Den ganzen Tag lang hatte Oliver sämtlichen Plunder von Garth in Noppenfolie gewickelt und auf dem Dachboden verstaut. Vor allem aber, so beschlossen sie, mussten sie eine Beschäftigung finden, die die Gäste im Garten hielt. Weshalb sie am Ende ein aufblasbares Planschbecken mit Götterspeise füllten und auch diese Party ein einziges Saufgelage wurde. Die Wolken kamen wie aus dem Nichts. Ein Blitz. Irgendwer sagte, ach du Schei! Doch seine Stimme wurde vom Donnergrollen abgeschnitten. Es begann zu schütten und alle rannten ins Haus. Darunter auch ein Dutzend Mädchen, die nichts am Leib hatten als ein bisschen Unterwäsche und Götterspeise. Mädchen, die überall kirschrote Fußabdrücke hinterließen, sich auf die Möbel setzten und sich mit Garth monogrammverzierten Handtüchern abtrockneten, bis das Haus der Carters schließlich aussah wie der Schauplatz eines Massenmords. Althea und Oliver blieben im Pool, ließen sich nass regnen und zuckten bei jedem Donnerschlag zusammen. Althea hatte nur ein paar Biere getrunken, gab sich aber betrunkener als sie war, quasi zur Tarnung. Denn während sie zusah, wie das Regenwasser in kleinen rosa Bächen über Olivers Schläfen und Unterarme rann, war ihr etwas Entsetzliches klar geworden. Sie wollte, dass er sie küsste. Er hatte es nicht getan. Am nächsten Tag war Oliver nur noch ein Häufchen Elend, das angstvoll zitternd der Rückkehr von Garth entgegensah. Stundenlang putzten sie wie besessen. Am Ende hatte Althea ihn nach Hause geschickt, weil er Fieber bekam. Er ging früh zu Bett, wo er dann auch den Großteil der nächsten beiden Wochen verbrachte, und in dieser Zeit war ihr aufgefallen, dass sie ihn anders vermisste als früher. Sie vermisste etwas, das noch nicht mal geschehen war. Und auch erst geschehen konnte, wenn Oliver wieder wach und zurechnungsfähig war und ihr endlich Aufmerksamkeit schenken würde. Ausgerechnet ihre Mutter hatte diese Veränderung als erste gespürt und Althea eines Tages am Telefon rundheraus gefragt, ob sie und Oliver miteinander schliefen. »Ich gehe nicht davon aus, dass dein Vater mit dir über Verhütung redet«, hatte sie begonnen, und Althea war ihr sofort mit der Bemerkung ins Wort gefallen, dieses Thema hätten sie in der Schule schon ausführlich behandelt. Doch Alice war nicht zu bremsen gewesen. Vor lauter Verlegenheit hatte Althea den Hörer an Garth weitergereicht, der dann das Gespräch in seinem Arbeitszimmer hinter verschlossener Tür zu Ende führte. Mit hochrotem Kopf war er wieder aufgetaucht, hatte sich einen Scotch eingeschenkt und seitdem dafür gesorgt, dass die Kellertür offen blieb, wenn Oliver da war. Die augenscheinliche Überzeugung ihrer Eltern, sie und Oliver würden bereits jetzt oder jedenfalls demnächst miteinander schlafen, hatte zur Folge, dass Althea sich des Nachts nur noch verzweifelter im Bett herumwarf und sich fragte, warum Oliver als einziger nicht zu bemerken schien, was alle anderen offenbar für Gewissheit hielten. Eine Woche später wird Althea von Oliver geweckt. Sie hört ihn im Dunkeln die Kellertreppe hinuntertapsen, der Kabelbox zufolge ist es schon fast 3. Oliver setzt sich auf die Sofakante und legt ihr den Arm um die Taille. »Da bist du ja«, murmelt sie und dreht sich auf den Rücken. Er beugt sich vor und beißt ihr sanft in die Schulter. Durch den Baumwollstoff spürt sie seine Zähne in ihrer Haut. »Wann bist du aufgewacht?«